Wir sind heute beim WordCamp Turin und ich freue mich heute, Birgit Pauli Haag zu treffen. Sie ist ein sehr erfahrenes Mitglied der WordPress-Community. Herzlich willkommen, Birgit.
Dankeschön, Sabrina. Ist auch sehr schön, dass wir mal wieder in Deutsch sprechen.
Ja, Birgit, du hast ja lange Zeit auch in Amerika gelebt.
Genau,
ja. Und bist jetzt seit kurzem oder seit einem Jahr wieder zurück in Deutschland.
Mhm, ja.
Und überall vertreten, auf vielen WordCamps und sehr engagiert. Möchtest du uns vielleicht mal erzählen, was so deine Reise durch die WordPress-Community war, womit du begonnen hast, wie lange du schon dabei bist und was dein aktuelles Engagement ist?
Das sind ja ganz viele Fragen.
Ganz viele Fragen.
Viele Fragen, ja. In Amerika habe ich in 2002 eine Web-Agency gegründet und mit einem Content-Management-System, das wir selber gebaut haben. Und dann in 2009 oder so haben wir dann gemerkt, dass also das neue WordPress so viel mehr Funktionalität hat, die wir entweder nicht eingebaut haben oder ja, die da viel besser implementiert ist. Und das haben wir dann gesehen, okay, für Custom Development ist eigentlich der Markt noch nicht da, also nicht mehr da für ein ganzes System, nur noch für eben die verschiedenen Dinge, die WordPress aus der Box nicht macht, aber wo man eben dann was dazu machen kann. Und da haben wir dann, und in der gleichen Zeit habe ich für eine Non-Profit-Agentur, das war so eins von den Bürgernetzen in Amerika, und die haben für die ansässigen Non-Profits oder Vereine die Webseiten gehostet. Und die haben auch so ein ganz altes Management-System gehabt, ja, das also nur mit Internet Explorer und nur mit einem rechten Fuß auf dem Tisch und weiter, ja, also ganz kompliziert. Und da war ich dann der Präsident oder im Vorstand und habe dann gesehen, okay, wir brauchen ein neues Content-Management-System. Und dann habe ich also 20 CMSs getestet. Okay. Und WordPress ist halt rausgekommen, einfach aus drei Gründen. Das war eine, es ist unheimlich viel Material im Netz, wo Leute sich selber suchen können und Lösungen finden. Es hat eine große Community, die immer wieder neue Software released, kostet kein Geld. Ja, und es sind viele Developers und Content, also Inhalte der Schreiber und Bloggers da, die eben den Non-Profits und den Vereinen helfen können mit den Inhalten. Ja. Und wir waren eine Volunteer-Organisation. Wir waren auch noch froh, dass man eben den Support so ein bisschen auslagern konnte. Ja. Und die Hosting-Companies hatten damals dann gerade angefangen, eben auch ein Button-Click-Installationen zu machen. Und da haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir einen Reseller-Account mit einem Hosting und dann kriegen wir das auch von unseren Servern weg, weil wenn unsere Server runtergehen, gehen alle 40 Non-Profits auch offline und das wollte man natürlich nicht haben. Und da habe ich dann einen Sommer lang wöchentliche Immigrations-Workshops gemacht und damit habe ich natürlich die Situation also richtig kennengelernt, ja, weil jede Non-Profit wollte was anderes machen und dann habe ich gesehen, wie flexibel WordPress eigentlich ist, ja. Und das war also richtig interessant und das war Version, glaube ich, 3.0 war das, also gerade mit, wo die Pages auch angefangen haben und das war also richtig interessant. Und dann haben wir natürlich auch nachdem ich gesehen habe, wie einfach das war und wie schnell man das jemandem beibringen kann, habe ich dann auch in der Agency haben wir umgestellt, ja. Unser Designer war schon voll auf WordPress Design Themes drin, die kannte das, ja. Und dann haben wir angefangen, das war 2010, haben wir die ersten Seiten gemacht. Mhm. 2014 war das erste WordCamp, wo ich hin bin. Die Immigrationsworkshops, die haben wir, weil natürlich, wir haben keine Daten immigriert, wir haben Content Copy-Paste und ja, die kommen dann ihre Seiten auch. Das war 2010 auch, ja, so lange Zeit.
Ja, und dann kann man schon sehen, dass damals eigentlich auch WordPress schon für die Demokratisierung des Internets gut war. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Ein absoluter Vorreiter, was heutzutage ja umso mehr aktuell ist. Würdest du sagen, wenn du jetzt so die Communities vergleichst, finde es jetzt ganz interessant, dass du so lange in Amerika gelebt hast, ist die WordPress-Community in den USA irgendwie eine, also unterscheidet die sich zu einer deutschen Community? Gibt es da andere... Also, irgendwelche Spezialitäten, irgendwas, wo anders ist?
Ich habe da noch kein Urteil, weil ich war in Amerika 25 Jahre und 14 davon in der amerikanischen WordPress-Community und dann ein Jahr in der deutschen. Ja. Also da fehlt mir noch so ein bisschen. Aber ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Ja. Ich bin relativ regelmäßig zum Meetup in München. Mhm. Und dann war ich dann eben auch im WordCamp Leipzig und dann im WordCamp Deutschland letztes Jahr. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich meine, kannte ja viele von der deutschen Community, ja, die also WordPress-Meetup-Organizers und WordCamp-Organizers, die kannte ich ja schon viele, ja, von den Flagship-WordCamps. Aber ist einfach anders, wenn du dann Deutsch mit den Leuten redest. Mhm. Da merkt man dann schon, dass dann die Beziehungen irgendwie natürlicher werden. Ja,
ja, also ja, auf jeden Gefühl, Fall. Ja. Ich denke es mir auch, so groß kann der Unterschied wahrscheinlich auch gar nicht sein, weil es ist ja tatsächlich so, an Orten wie hier, wie beim WordCamp Europe, da trifft sich ja praktisch auch die ganze Welt oder ganz Europa, ne? Oder auch WordCamp USA, alle kommen ja zusammen und es ist ja eigentlich schon auch dieses familiäre Gefühl, das sich dann ergibt, also von daher.
Ja, und gerade der Contributor Day, wo wir heute sind, wo also viele, die eben zu dem Projekt contributen, einfach zusammenkommen, weil man sich das ganze Jahr nicht sieht, und immer nur in einem Slack, und wenn man sich persönlich kennt, ist es auch irgendwie einfacher, miteinander zu slacken, und deswegen ist das auch so, hat man sehr viel Beneficial, wollte ich jetzt sagen, aber das ist Englisch.
Ja, man nimmt viel mit.
Ja, ja, man nimmt ja sehr viel mit, ne? Und ja, es sind ganz andere Eindrücke und deswegen, also weil ich eben erst relativ neu bin in der deutschen Community, sehe ich mich auch viel mit Deutschen zusammen und dann, dass wir dann was zusammen machen. Ja, ob man du jetzt den Meetup organisieren oder dass ich anderen Leute helfe mit dem Podcast oder mit deutschen Inhalten oder Vorträge halte. Ja, das ist also, macht unheimlich viel Spaß.
Du bist also von Haus aus eigentlich Entwicklerin, kann man das sagen?
Nein, von Haus aus bin ich ein Restaurantleiter.
Ah, okay, ja, spielt ja keine Rolle, aber du hast dich dahin entwickelt.
Ja, ja, ja? Als Hobby habe ich damals Internet, also als das anfing in den 90er Jahren, 96 meine erste Internetseite gebaut und habe das als Hobby gemacht, weil das war nur der Computer und ich. Und den ganzen Tag über habe ich 1000 Gäste und 50 Leute und das war dann irgendwie kleine Erholung. Und als ich dann nach Amerika war, da durfte ich dann die ersten 4 Jahre kein Geld verdienen, aber ich konnte Volunteer-Arbeit machen. Und weil ich das als Hobby gemacht habe, bin ich da auch sehr schnell in diese Organisation reingekommen mit dem lokalen Bürgernetz. Und das hat mir unheimlich viel geholfen. Und da habe ich eben dann auch programmieren gelernt mit den anderen Teammembers. Da war also einer der IT-Leute von der Regierung, da war auch ein Volunteer da und der hat uns das alles dann ermöglicht. Und da konnte man dann auch Lizenzen kriegen für die Software und alles. Das war dann schon gut, ja.
Weil ich erinnere mich, beim WordCamp Leipzig 2023, also letztes Jahr, hast du einen Vortrag gehalten über den Gutenberg-Editor. Mhm. Ist das so dein Steckenpferd aktuell?
Ja, nicht nur aktuell. Das ist also schon seitdem ich gesehen habe, die ersten Versionen gesehen habe in Paris, auf WordCamp Europe in Paris. Da habe ich nur so ein Video gesehen, die der Matt Malenweg und der Omar Malik da gezeigt haben. Und dann habe ich gedacht, boah. Das ist toll, ja. Und dann habe ich angefangen, einfach zu lesen, was die Entwickler schreiben, was andere Leute in der Community über den Blog-Editor machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da müssen wir aber für die Community so einen kleinen Newsletter machen, ja. Also ich habe so einen News-Service gemacht und habe also immer wieder mit Leuten, die neuen Blog oder neue Ideen hatten, einfach kontaktiert und gesagt, ja, erzähl mir doch mal, was du da machst und so. Und dann habe ich dann, ein halbes Jahr später dann die Gutenberg Times gegründet. Und habe das eben auch als diesen Newsletter, wir sind jetzt in der 295, ist gerade die Ausgabe ist gerade rausgegangen. Und ja, dann mache ich also jede Woche eine Weekend Edition, ist allerdings auf Englisch. Aber ich glaube, dass das auch gut ist für jemanden, der in Deutschland an dem arbeitet, weil er natürlich die ganze Blog-Editor-Development auch für diese solche, die Site-Builder sind, oder Seiten für andere machen, die aber keinen nicht programmieren, ist natürlich der Blog-Editor ein gutes Geschenk. Ja? Mhm. Ich meine, es hat lange gedauert, bis er zu dem Moment kam, aber ich glaube, mit dem Site-Editor, dass das also jetzt viele Leute drüber nachdenken, ob sie viele Plugins noch brauchen, ja? Oder ob sie überhaupt noch Blogs bauen müssen, ja? Weil der Core eigentlich schon sehr viel Funktionalität hat, die man benutzen kann. Ja, ja, wir haben ja auch einen Podcast alle 2 Wochen mit der Gutenberg-Plugin, ist ja diese Beta-Version, was dann irgendwann ins Release kommt. Und der Release von 6.6 ist am 26. Juli und da sind dann so 10 bis 8 Plugin-Releases drin. Und wir machen, also wir machen den Podcast fast alle zwei Wochen, manchmal eben nur einmal im Monat. Und da sprechen wir durch diese ganzen, nicht alle Changes, weil das sind immer 200 bis 300 Changes innen drin. Aber was eben die Hauptänderungen sind in einem Gutenberg-Plugin, die dann ja in 3-4 Monaten dann zu der Hauptversion kommen. Ja.
Okay, das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das alles zusammengefasst und auch gut erklärt bekommt. Wenn ich jetzt deinen Podcast hören möchte, wo finde ich den? Oder wie heißt der konkret?
Der ist auf gutenbergtimes.com und dann /podcast.
Okay. Ja. Und wenn jetzt unsere Hörer das alles sehr spannend, interessant finden, wie kann man dich denn am besten erreichen?
Auf jeden Fall auf dem WordPress Mac Slack. Ich bin auch auf dem deutschen WordPress Slack. Mein Handle ist BPH, das sind meine Initialen, Birgit Pauli Haag. Oder eben pauli@gutenbergtimes.com. Das ist also die E-Mail-Adresse, da kann man mich auch erreichen. Ja.
Fantastisch. Liebe Birgit, das war wirklich sehr, sehr spannend und inspirierend. Dankeschön. Vielen Dank, dass du deine ganzen Insights mit uns geteilt hast.
Dankeschön.
Und wir sehen uns sicher auf einem der nächsten WordCamps wieder.
Alles klar. Vielen Dank, Sabrina.